Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
An diesem Mittwoch, den 23. November 2016, begrüßt Sie Friedrich Hoog um 16.04 Uhr zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Der nordirische Singer-Songwriter Brendan Monaghan verließ eben in diesem Lied, das wir hörten, seine Heimat, Leaving Portaferry. Das weist schon so ein bisschen auf unser heutiges Thema hin. Ein beklemmendes Thema haben wir heute reingepackt in unsere Sendung und doch hat es weltweite Dimensionen. Unser Gast ist Herr Peter Oesterle vom Flüchtlingsrat Ulm. Er ist Pate eines syrischen Jungen, dessen Familienzusammenführung in weite Ferne gerückt ist, insbesondere in allerjüngster Zeit. Warum das so ist und weshalb er eher von Familienzerreißung spricht als von Familienzusammenführung, das werden wir in der kommenden Stunde gemeinsam ergründen. Ebenfalls vom Flüchtlingsrat Ulm und Alb-Donau-Kreis e.V. ist ins Studio gekommen Herr Rechtsanwalt Christoph Kess. Er vertritt diese Familie, die betroffene Familie, rechtlich. Und ich sag welcome to the show. Herzlich willkommen bei Radio Free FM, Herrn Kess und Herrn Oesterle.
Hallo.
Hallo. Vielleicht nehmen Sie die Gelegenheit wahr und stellen sich und den Flüchtlingsrat erstmal ein bisschen vor. Was machen Sie so beruflich und hobbymäßig und sonst?
Also ich bin ja im Flüchtlingsrat schon seit vielen Jahren aktiv. Den Flüchtlingsrat, den gibt es seit, wir haben uns gerade überlegt, seit mindestens 20 Jahren gibt es ihn. Er hat sich die Aufgabe, also ein e.V., er hat sich die Aufgabe gestellt und macht es auch seit Jahren, sich um die Flüchtlinge zu kümmern, die in Ulm oder im Alb-Donau-Kreis sind. Das besteht darin in schlichter Begleitung bei Behördengängen. Wir helfen den Leuten schlicht bei rechtlichen Problemen, bei politischen Problemen. Wenn es darum geht, kriegen sie jetzt eine Wohnung, kriegen sie einen Aufenthalt, dann geht es darum, auf die Unterkünfte. Wir haben früher immer gegen die Baracken, wo die Flüchtlinge untergebracht wurden, interveniert. Das sind so die Aufgaben, die der Flüchtlingsrat wahrnimmt. Insbesondere gibt es eine Extragruppe, die sich eben nur um Einzelfallschicksale kümmert. Aktiv sind zurzeit etwa 50 bis 60 Leute. Das sind die zumindest, die zu diesem monatlichen Treffen kommen. Wir treffen uns einmal im Monat und besprechen dort die Probleme. Dann gibt es aber noch Kleingruppen, die eben die konkrete Flüchtlingsarbeit machen, wenn es ein spezielles Problem mit einem Flüchtling da ist. Es besteht auch darin, dass wir versuchen, eine Wohnung für ihn zu sorgen und diese Dinge. Ja.
Sie sind so ein bisschen Vorbild für die vielen Helferkreise, die vor ein, zwei Jahren auch in kleineren Gemeinden entstanden sind, oder?
Ja, das kann man sagen. Viele haben da auch Kontakt mit uns. Wir sind auch Mitglied im Flüchtlingsrat Baden-Württemberg und dadurch haben wir natürlich viel Kontakt auch zu diesen anderen Gruppen, die sich jetzt überall gegründet haben, die oft auch Teilgruppen waren von uns, die sich dann aber jetzt selbstständig gemacht haben, weil man eben bei einer gewissen Größe funktioniert es ja gar nicht mehr richtig.
Herr Oesterle, auch für Sie die Gelegenheit, kurz ein paar Worte über sich selber zu sagen.
Ja, mein Name ist Peter Oesterle, ich bin Allgemeinarzt und arbeite hier in Ulm. Ich habe mich vor circa anderthalb Jahren dazu entschlossen, mich auch mehr mit Flüchtlingen zu beschäftigen. Das hat zum einen damit zu tun, dass sehr viele in die Praxis gekommen sind und zum zweiten damit, dass ich das Gefühl hatte, dass die eben auch sich schwer tun, hier Anschluss zu finden und vor allem die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge habe ich gesehen, dass es da viele Möglichkeiten gibt, auch zu unterstützen und habe dann angefangen, da zuerst eine und dann später zwei Patenschaften zu übernehmen. Und ja, so hat sich das eigentlich alles entwickelt und darum gibt es diesen Fall jetzt oder bin ich mit diesem Fall befasst, den ich ja dann nachher berichten werde.
Ja, was heißt für Sie konkret Flüchtlingsbegleitung? Wie fing das alles an?
Ja, das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Das kann ganz normale Sachen sein. Also am Anfang sind wir zusammen ins Fußballstadion gegangen, aufs Münster gestiegen oder sind zusammen ins Kino oder so. Wenn die Situation unproblematisch ist, dann sind es so harmlose Sachen. Und dann, wenn kritische Fragen aufkommen, dann geht es um Begleitung zu Ämtern oder Nachfragen oder eben Kontakt herstellen zum Rechtsanwalt und je nachdem, was die Situation da erfordert.
Wenn Sie mit der Verwaltung zu tun haben, wen haben Sie da als Ansprechpartner, der Ihnen mal weiterhilft?
Das kann man gar nicht so allgemein sagen, dass man einen Ansprechpartner hat. Das kommt dann immer auf die Frage an. Also wir sind dann auf dem Jobcenter gewesen und haben da Anträge gestellt. Wir waren bei der Familienkasse fürs Kindergeld. Wir waren in der Ausländerbehörde zu Fragen des Aufenthaltes. Das ist unterschiedlich, wer der Ansprechpartner ist.
Weshalb fliehen Menschen aus ihrer angestammten Heimat?
Oh, das ist ein weites Thema. Also hier konkret bei Syrien weiß es natürlich jeder, dass es ein schreckliches Terrorregime ist, das Regime Assad. Gleichzeitig natürlich noch der Bürgerkrieg. Das hat eben dazu geführt, dass es Situationen gibt dort, die es unmöglich machen, dort weiter zu leben. Gerade hier bei unserem Jungen, um den es jetzt hier geht, da war es eben auch so, er war dann wehrdienstpflichtig, er hätte zum Wehrdienst gemusst und dann war klar, er hätte für das Regime Assad kämpfen müssen und es kam natürlich nicht in Frage. Oder für eine andere Miliz, die den dann zwangseingezogen hätten und deshalb war dem Vater klar, er, und der Mutter auch, wir schicken ihn weg, das ist nicht möglich, das ist viel zu gefährlich für ihn hier.
Können Sie seine Flucht so ein bisschen nachzeichnen, Herr Kess?
Das kann vielleicht ich, da habe ich ein bisschen mehr Informationen. Also begonnen hat das Ganze 2015 im Sommer und da sind zwei Cousins, die waren damals beide 16 Jahre, sind aus Syrien nach Ulm geflohen. Und die Gründe waren zum einen, dass ihre Häuser oder die Häuser der Familien zerstört worden sind und zum zweiten, wie es der Herr Kess ja gerade schon gesagt hat, dass sie mit 16 Jahren jetzt eben militärdienstpflichtig geworden wären und eben noch direkter am Krieg beteiligt worden wären dann. Und dann haben sie sich eben ohne ihre Familien alleine auf den Weg gemacht und sind dann über die Türkei und von dort mit dem Boot nachts 7 Stunden lang in so einem Schlauchboot eben nach Griechenland geflohen und von da dann weiter über den Landweg, über die Balkanroute bis schließlich nach Ulm. Also es hat ungefähr 14 Tage gedauert und in der Zeit ging das ja einfacher als jetzt und ja, so war die Flucht. Dann sind sie schließlich im August 2015 dann hier angekommen.
Okay, wie das dann weiterging für beide Cousins, werden wir nach der nächsten Musik hören. Sie haben schon gesagt, es war damals, als die beiden kamen, einfacher als jetzt. Jetzt hat man ja schon wieder das Gefühl, Europa sieht sich wie ein Elfenbeinturm, wie eine Festung. Und da haben wir ein Lied dabei von Brockdorf, Klanglabor, Festung Europa. Unter dem Motto Refugees Welcome öffnen Brockdorf Klanglabor die Festung Europa. Zu Gast heute in der Plattform bei Radio Free FM der Flüchtlingsrat Ulm-Alb-Donau-Kreis e.V. Peter Oesterle und Rechtsanwalt Christoph Kess sind zu Gast. Und wir sind stehen geblieben an der Stelle, wo zwei Cousins, beide 16, aus Syrien nach Ulm gekommen sind. Und wie ist es jetzt für die beiden weitergelaufen? Der eine hat ja sozusagen Glück gehabt und der andere mit seiner Familie oder für seine Familie hat kein Glück gehabt. Und wir können jetzt mal versuchen, die beiden sozusagen parallel vorzustellen, wer hat was erlebt, Herr Kess. Wie ist denn das dann weitergegangen, als die beiden da waren?
Also die haben beide dann diesen Asylantrag gestellt und das hat sich dann hingezogen bis etwa Dezember und dann wurden beide auch voll anerkannt, haben also die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt bekommen, 3 Jahre Aufenthaltserlaubnis.
Also alles noch gut und parallel, ja, bis parallel, dahin.
Genau.
Okay, und wie ging es dann weiter?
Ja, also ich will nochmal besonders betonen, also die Anerkennung ging schnell, im Dezember kam die Anerkennung und dann haben sie gleich diesen Antrag gestellt, gleichzeitig auf Familienzusammenführung.
Also wer hier anerkannt ist, kann einen Antrag stellen auf Familienzusammenführung. Das heißt, es gibt dann einen legalen Weg für die Familie, die noch in Syrien ist, nach Deutschland einzureisen.
Genau. Und das ist ein bisschen kompliziert. Also man muss zuerst auf die Ausländerbehörde gehen und dann da den Antrag stellen. Das ist hier in Ulm. Und dann gehen die ganzen Papiere an die zuständige deutsche Botschaft. Das ist in diesem Fall in Beirut, im Libanon. Dort kommen dann die Familien hin, komplettieren den Antrag. Das geht zurück nach Ulm. Und dann kann Ulm zustimmen. oder auch ablehnen.
Also die Ausländerbehörde hier in Ulm muss dann gemeinsam mit der deutschen Auslandsvertretung vor Ort entscheiden. Die beiden müssen beide sozusagen grünes Licht geben, dann ist der Familiennachzug eröffnet.
Genau. So ist es. Dann kriegen die Familien dort die Visa und dann können sie einreisen.
Das heißt, die Familienmitglieder bekommen dann die Möglichkeit, mit diesem Visum hierher zu kommen. Wie wird es dann organisiert? Wie wird es finanziert? Wer finanziert es, dass die Familie dann nachkommt?
Also das Herkommen, das muss die Familie erstmal finanzieren natürlich. Und dann können sie hier, je nach Situation und welchen Status sie erhalten, eventuell auch Sozialleistungen erhalten.
Ja, man beantragt ja eine Aufenthaltserlaubnis dann bei der Ausländerbehörde, ne? Und bekommt dann nach ein paar Wochen so eine Chipkarte. Man muss halt erkennungsdienstliche Maßnahmen über sich ergehen lassen, Fingerabdrücke abnehmen und so. Aber dann hat man einen vollwertigen Status und kann erstmal 3 Jahre hier bleiben. So war es zumindest bisher.
So war es damals, genau. Die Familie hat dann auch, also gerade die Familie des Cousins, da ging das alles glatt durch. Die haben das Visum bekommen, kamen alle her, haben dann eine Wohnung gesucht und wohnen jetzt im Alt-Donau-Kreis.
Da ist dann auch nicht mehr die Ausländerbehörde zuständig oder für den Alt-Donau-Kreis das Landratsamt, sondern dann geht es dann auch über aufs Jobcenter. Das heißt, das Geld bekommt man dann im Wege von Hartz IV, ne? Arbeitslosengeld 2.
Genau, also ganz glatt ging das nicht, sondern das waren schon einige Stolpersteine da noch aus dem Weg zu räumen. Zum Beispiel die Wohnungssuche. Also am Anfang ist die Familie, musste erstmal in die Gemeinschaftsunterkunft ziehen, zu 5 in einem Zimmer und da waren sie auch eine ganze Weile. Also das war schon einiges mit Schwierigkeiten verbunden, aber insgesamt ist es bei seinem Cousin eben sehr gut gelaufen, weil die dann eine Wohnung gefunden haben und also es war ein guter Verlauf und wir sind eben davon ausgegangen, dass es jetzt bei ihm genauso verläuft, nur eben ein bisschen länger dauert.
Man darf ja froh sein, dass die Gemeinschaftsunterkünfte für ankommende Familienmitglieder eröffnet werden, dass also die Behörde sagt, jawohl, ihr dürft so lange da wohnen, bis ihr eine Wohnung gefunden habt. Und für die Wohnungssuche ist ja dann wieder der Flüchtlingsrat oder in einem kleinen Dorf der Helferkreis sozusagen zuständig, um da einfach behilflich zu sein. Und wenn im privaten Wohnungsmarkt eine Wohnung aufgetan worden ist, dann kann man umziehen und wie gesagt, das Jobcenter bezahlt dann für diese Familie zunächst mal die Kosten und eben auch das Weitere, was eben notwendig ist.
Genau, die Familie macht den Integrationskurs, das heißt, sie machen den Sprachkurs, lernen die Grundkenntnisse, sodass dann eben er in den ersten Arbeitsmarkt rein kann.
Genau, und jetzt haben wir die Familie vom Cousin. Wie groß ist die Familie? Wer ist jetzt alles nachgekommen? Das wollen wir noch wissen.
Also insgesamt sind 5 Personen nachgekommen. Das sind Vater, Mutter und 3 minderjährige Kinder. Also so, dass jetzt insgesamt zu 6 sind.
Die minderjährigen Kinder gehen wahrscheinlich irgendwo zur Schule, vielleicht in eine Vorbereitungsklasse oder so?
Unterschiedlich, vom Alter abhängig. Manche direkt Grundschule oder sonst die meisten Vorbereitungsklasse, ja.
Okay, beim Cousin alles gut. Und jetzt haben wir, Herr Oesterle, Ihr Patenkind, der jetzt 17 ist, wie ist es jetzt da anders gelaufen? Was ist da passiert?
Ja, also erstmal haben wir gedacht, das wird schon genauso laufen, weil wir haben ja dieses gute Beispiel gehabt. Und dann haben wir abgewartet und abgewartet und abgewartet und es ist erstmal nichts passiert. Und dann im September kam dann die böse Überraschung, da ist er zu mir gekommen und hat gesagt, ja, seine Eltern haben jetzt die Visa erhalten. Und seine 4 minderjährigen Geschwister haben keine Visa erhalten, sondern die wurden abgelehnt. Und dann habe ich erst mal gesagt, na ja, jetzt mal langsam, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also warum sollte das so sein? Wie sollte das funktionieren, dass jetzt die Eltern herkommen und die Geschwister zu Hause bleiben, alleine im Kriegsland Syrien? Und habe ihn beruhigt und gesagt, das ist bestimmt nur ein Missverständnis. Wir müssen uns das mal erklären lassen. Und dann sind wir zusammen in die Ausländerbehörde gegangen und haben die zuständige Sachbearbeiterin angesprochen. Und die war auch erstmal ratlos und konnte das nicht so leicht erklären. Und dann haben wir uns daraufhin einen Gesprächstermin mit dem Abteilungsleiter geben lassen. Das ging auch sehr schnell. Und er hat dann schließlich gesagt, ja, ja, das stimmt. Visa für die Eltern gibt es, Visa für die Geschwister gibt es nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, warum denn? Also das war doch alles gleich. Also die Anträge wurden gleichgestellt wie beim Cousin und da hat auch alles geklappt. Ja, sagt er, aber der Antrag vom Cousin, der war früher. Und dann sage ich, nein, das wurde gleichzeitig gestellt. Da sagt er, ja, ja, schon gleichzeitig gestellt, aber der war eben früher aus Beirut von der Botschaft zurück. Und dann wurde der bearbeitet eben im März und im Mai kam dann die Zustimmung und deswegen hat es geklappt. Und der zweite Antrag, der ist aus Gründen, die keiner kennt, länger im Libanon geblieben und kam dann erst im Juli zurück. Und da hat es zwischendurch eine Dienstbesprechung gegeben und seitdem lehnt jetzt Ulm Geschwisterkinder ab und erteilt nur noch die Visa für die Eltern. Und da habe ich natürlich wieder widersprochen, das bringt ja nichts, die Visa für die Eltern, da wäre es ja gerechter gleich zu sagen, wir wollen jetzt keine Familiennachzug mehr. Und du sagst, ja, aber so ist jetzt die Rechtslage, die Eltern haben noch Anspruch, die Geschwisterkinder haben keinen Anspruch mehr.
Also wir müssen uns das jetzt vor Augen führen. Die Rechtslage hat sich dahingehend geändert, dass quasi die Eltern kommen dürfen und ihre minderjährigen Kinder in Syrien zurücklassen sollen. Herr Kess, was ist da genau und wo ist es passiert?
Wir forschen dem nach. Wir mussten lange nachforschen, weil wir wurden nicht korrekt informiert. Die Ausländerbehörde hat uns gesagt, wir haben eine Weisung vom Regierungspräsidium bekommen, wir dürfen nicht mehr zustimmen. Wir haben sogar dagegen interveniert. Wir haben gesagt, was soll der Unsinn? Auch der Oberbürgermeister hat sich da durchaus für uns eingesetzt, hat gesagt, was soll das? Er kann das auch nicht nachvollziehen, er muss da nachfragen. Ausländerbehörde sagt, Weisung des Regierungspräsidiums. Wir haben daraufhin ans Staatsministerium geschrieben, gerade der Herr Oesterle hat an das Büro Kretschmann, dort kam die Antwort zurück, nein, wir wissen von nichts, wir können da nichts dafür, sondern das ist eine Entscheidung, die die Stadt Ulm eigenständig getroffen hat. Sodass für uns langsam klar war, irgendeiner sagt nicht die Wahrheit. Und dann haben wir nochmal nachgebohrt und dann wurde uns jetzt gesagt, ja, es gibt doch so eine Art Runderlass des Regierungspräsidiums und nach unserer Intervention jetzt haben sie sich nochmal zusammengesetzt, Ausländerbehörde und Regierungspräsidium. Und jetzt gibt es also eindeutig eine Weisung des Regierungspräsidiums, nicht zuzustimmen. Die Begründung hat sich auch ständig gewechselt. Erst hieß es, ja, es geht ja hier praktisch um den Geschwisternachzug und es sieht das Gesetz ja gar nicht vor. Dann haben wir gesagt, nee, es ist ja gar nicht wahr, es geht um die Eltern, die ihre minderjährigen Kinder hier holen wollen. Dann wurde uns gesagt, ja, das geht auch nicht, weil da ist ja der Unterhalt nicht gesichert. Beim Familiennachzug muss ja der Unterhalt gesichert sein. Dann konnte man nachweisen, das ist auch nicht richtig, weil es gibt eben Ausnahmefälle. Die Botschaft hatte gleich an die Stadt Ulm geschrieben, stimmt ja doch dem Visumsantrag zu, ist ja ein klassischer Fall, Ausnahmefall, Familie kommt frisch her, kann ja die Familie nicht versorgen. So, und jetzt kommt dann die neue Begründung, die sagt, ja, weil der junge Mann in den nächsten Monaten 18 wird, haben die Eltern ja eigentlich auch kein Dauerbleiberecht auf Deutschland und deshalb lassen wir die zwar jetzt kommen, aber wir lehnen den Kindernachzug ab. Also eine Begründung, die ich selber jetzt rational auch noch nicht nachvollziehen kann und die eben dazu führt, dass die Familie auseinandergerissen wird. Dass eben die Eltern jetzt glücklich die Wahl haben, sie lassen entweder ihren Sohn in Deutschland im Stich oder ihre minderjährigen Kinder in Syrien.
Der Stand ist also jetzt noch der, dass man noch bei der Verwaltung ist sozusagen, noch nicht bei einem Verwaltungsgericht. Ne?
Nein, wir haben Widerspruch eingelegt bei der deutschen Botschaft per Fax und E-Mail, die sogenannte Remonstration. Wir haben das Problem, wir würden natürlich sofort vor Gericht gehen, wir haben das Problem, dass uns die Zeit wegläuft. Es ist eben so, ein Gerichtsverfahren dauert 6 bis 8 Monate. Zurzeit sind die Verwaltungsgerichte sehr überlastet, es kann noch länger dauern. Im Wege eines Eilverfahrens ist es aber schwierig, eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, weil Eilverfahren nur eine vorläufige Regelung bringen sollen. Und deshalb haben wir eben festgestellt, es gibt eben Gerichtsentscheidungen, die gesagt haben, nein, im Eilverfahren gibt es keine Aufenthaltserlaubnis. Und deshalb haben wir eben gedacht, wir versuchen es jetzt erstmal hier auf dem Kulanzweg, auf dem Wege des Gespräches, weil wir ja gewusst haben, die Botschaft hätte eigentlich gesagt, kein Problem. Deshalb haben wir gesagt, okay, wir haben hier die Ansprechpartner vor Ort, mit denen versuchen wir zu verhandeln und eine Lösung zu bekommen. Wobei aber jetzt eben so der neueste Stand eben seit heute Morgen ist, dass die Stadt uns sagt, wir bleiben dabei jetzt gefestigt durch das Regierungsbild und wir lehnen es ab.
Bevor wir uns jetzt überlegen, was die Familie jetzt macht oder machen kann. Vielleicht haben Sie auch da noch nicht unbedingt die endgültige Lösung parat. Hören wir wieder ein bisschen Musik zum Thema. Es geht um die Grenze zwischen Texas und Mexiko. Da hatte ja vor 10 Jahren schon der damalige republikanische Präsident George W. Bush eine Mauer bauen wollen. Und dieses Thema wurde dann, Gott sei Dank, muss man sagen, ad acta gelegt, als die Republikaner weg waren. Und jetzt kommen sie wieder und der Trump hat wieder diese Mauer im Hinterkopf und will diese Mauer bauen. Und es gibt ein ganz sarkastisches Lied gegen diese Mauer von Tom Russell. Er hat es geschrieben und gesungen. Und das Lied heißt heißt Who's gonna build your wall? Wer wird eigentlich eure Mauer bauen, wenn ihr all die illegalen Leute, also die Leute, die quasi illegal reingekommen sind nach Amerika, es gibt ja eigentlich keine Menschen, die illegal sind, aber die Menschen, die quasi illegal reingekommen sind nach Amerika, wenn ihr die alle ausweist, wer baut denn diese Mauer? Hören wir uns das mal an. Tom Russell entlarvt, Tom Russell packt diese Abschottungspolitik in seinem Lied Who's Gonna Build Your Wall? Die Plattform live aus dem Radio Free FM Studio in Ulm an diesem Mittwoch um 16.31 Uhr. Zu Gast der Flüchtlingsrat Ulm-Alb-Donau-Kreis e.V., Herr Rechtsanwalt Christoph Kess und Herr Peter Oesterle. Wir fassen zusammen, wir haben zwei Cousins, die mit 16 von Syrien nach Deutschland fliehen, beide hier den Flüchtlingsstatus erhalten und dann den Antrag stellen auf Familiennachzug. Beim Cousin funktioniert es prima, die Familie bekommt jeweils jedes Mitglied ein Visum und darf einreisen. Und bei Herr Oesterle, Ihrem Patenkind, da dauert es etwas länger. Und es tritt eine inoffizielle Rechtsänderung ein. Wir haben schon von Herrn Kess gehört, wie das ungefähr abgelaufen ist. Also eine etwas dubiose Geschichte. Und da kommen wir jetzt zu dem Ergebnis. Die Ausländerbehörde hier in Ulm lehnt den Antrag ab, weil letztendlich das Regierungspräsidium quasi interveniert hat und eine andere Politik sozusagen jetzt verfolgt wird. Was sind jetzt so, nachdem das jetzt quasi gestern oder heute eigentlich erst in dieser Verfestigung sich sozusagen zeigt, was sind jetzt da die ersten Gedanken innerhalb der Familie und bei Ihnen natürlich auch, Herr Kess?
Vielleicht kann ich erst nochmal sagen, also von der Ablehnung wissen wir ja schon länger und das hat mich irgendwie nicht in Ruhe gelassen, dass bei zwei ganz gleich gelagerten Fällen so unterschiedlich entschieden wird. Dass eine Familie komplett kommen kann und die zweite Familie eigentlich vor so eine Zerreißprobe gestellt wird. Was soll man jetzt machen? Den jungen Mann hier alleine lassen, die vier minderjährigen Kinder zu Hause alleine lassen. Wie soll man vorgehen? Und das hat mich sehr beschäftigt und darum habe ich einige Briefe geschrieben an unseren Ministerpräsidenten, an unseren Oberbürgermeister. Wir haben Kontakt aufgenommen zu unseren Ulmer Landtagsabgeordneten, zu unserer Ulmer Bundestagsabgeordneten. Und von überall kam nach kurzer oder längerer Zeit Antwort. Und es begann immer gleich. Alle haben mich sehr gelobt und gesagt, sie finden das prima, dass ich mich einsetze für unbegleitete Flüchtlinge und sie können den Fall nicht richtig nachvollziehen und sie fänden das eigentlich richtig, wenn alle kommen könnten und sie wollen sich mehr oder weniger dafür einsetzen. Aber eigentlich seien sie nicht richtig zuständig oder sie seien an Weisungen gebunden. Kurz und gut, keiner konnte letztendlich helfen, keiner hat zugestimmt. Obwohl alle das nicht richtig finden. Und keiner hat auch gesagt, nö, also jetzt sind zu viele Flüchtlinge da, jetzt können die halt nicht mehr kommen, das ist jetzt halt so. Das hat keiner gesagt, sondern jeder hat gesagt, das ist nicht richtig, die Familie zu zerreißen. Und dennoch sind die Tatsachen klar. Also die Visa für Vater und Mutter sind da und die Visa für die vier Kinder sind abgelehnt. Und daran ist auch bis heute nichts zu ändern gewesen, trotz all unserer Versuche. Sondern es ist eigentlich jetzt nochmal bestätigt worden.
Ja, wie ist jetzt das angekommen bei dem Patenjungen?
Ja, wie kommt's an? Also er fragt mich bei jedem Kontakt, wie geht's weiter? Gibt's eine Chance für meine Familie? Können sie kommen? Und ich habe das Gefühl, dass er halt in einer ganz schönen Zerrissenheit lebt, dass er immer noch Hoffnung hat und dann auch wieder sieht, es geht nicht weiter. Und dann natürlich, dass er sieht, wie es bei seinem Cousin ist, dass die jetzt alle da sind, dass die eine Wohnung haben, dass die Deutsch lernen, dass die zusammen in einer Wohnung leben. Und das ist halt das, was er da immer sieht und sieht, dass das bei ihm nicht klappt. Und naja, da kann man sich ja schon ziemlich klar ausmalen, was er da für Gedanken hat.
Da kann man sich nur an den Kopf fassen. Ja, beim Cousin, it's the way it should be und bei ihm ist jetzt alles schief gegangen. Ich weiß nicht, ob die Frage jetzt verfrüht ist, Herr Kess, was gedenken Sie jetzt zu tun in dieser Situation? Man könnte sich ja vorstellen, die Eltern, die das Visum haben, kommen jetzt her und versuchen dann im Wege von Familiennachzug ihre restlichen Kinder nachzuholen. Wäre das eine Option oder gibt es da ein Problem?
Also das können Sie aus einem Grund wohl schon mal ausschließen, aus menschlichen Gründen. Die Eltern werden ihre Kinder nicht im Bürgerkriegsland allein zurücklassen. Das können Sie, das macht kein Vater, macht keine Mutter. Wir diskutieren die Option, dass vielleicht ein Elternteil kommt und dann wir dann praktisch mehr Zeit hätten, dieses Verfahren durchzuziehen. Hier ist uns aber natürlich der Gesetzgeber auch in die Quere gekommen. Es war ja bisher so, dass syrische Staatsflüchtlinge die Flüchtlingseigenschaft bekommen haben. Da ist der Familiennachzug unproblematisch möglich. Klappt dann auch rein nach einigen Wochen wie Monaten. Jetzt hat aber der Gesetzgeber ja den Status insoweit geändert, dass man sagt, bei subsidiärem Schutzstatus, das sind Leute, die nur Bürgerkriegsflüchtlinge sind, nicht politisch Verfolgte, da wird der Familiennachzug bis März 2018 ausgesetzt. Der Innenministerium hat damals die SPD und die Grünen, die ja im Bundesrat zustimmen mussten, überredet, da mitzumachen. Es hieß, subsidiärer Schutzstatus sind ein paar tausend Flüchtlinge. Das sind ganz wenige und es ist überhaupt kein Problem. Daraufhin stimmen die zu. Kurz darauf kommt die Änderung in der Rechtsprechung, in der Verwaltung. Das Bundesamt beschließt plötzlich, die syrischen Flüchtlinge bekommen nicht mehr den Flüchtlingsstatus, sondern nur noch diesen einjährigen Bürgerkriegsschutzstatus. Mit der Folge, dass für diese ganzen Kriegsflüchtlinge aus Syrien oder politisch Verfolgten aus Syrien jetzt der Familiennachzug blockiert ist. Das sind wirklich dramatische Fälle, wo eben die Männer geflohen sind und die Frauen und Kinder sitzen im Kriegsgebiet. Das ist jetzt auch der Moment, wo die Verwaltungsgerichte gerade mit Klagen überhäuft werden. Das sind tausende anhängig in Sigmaringen. Weil das einfach eine willkürliche, blitzartige Entscheidung ist von heute auf morgen, wurde festgelegt, nein, wir geben denen keinen Flüchtlingsstatus mehr. Und das ist jetzt unser Problem. Die Ausländerbehörde hat ja jetzt behauptet, wir sind uns nicht sicher, ob der Vater oder die Eltern, wenn sie kämen, die Aufenthaltserlaubnis nach dem 18. Geburtstag überhaupt weiterkommen und bekommen. Gut, man kann sie nicht abschieben. Wir würden dann für den Vater Asyl beantragen. Er würde aber nach der derzeitigen Praxis nur diesen einjährigen Schutzstatus bekommen, mit der Folge, dass kein Familiennachzug möglich ist. Mit der Folge, die Familie wäre bis mindestens März 2018 getrennt. Wir würden zwar gegen diese Entscheidung klagen, aber so wie die Verwaltungsgerichte gerade vollgestopft sind mit Fällen, weiß man nicht, wann es soweit ist. Das heißt, der Weg über das Asylrecht ist im Moment unter Umständen ein langer Weg. Und ob der Vater so lange seine Frau und seine minderjährigen Kinder zurücklässt, das ist zweifelhaft.
Und das kann man schon sagen, dass er gesagt hat, das macht er nicht, ja, weil das wäre auch eigentlich verrückt. Ja. Also
wer würde das machen? Da fallen Bomben und dann sagen sie, ach, ich gehe mal nach Deutschland und ihr werdet euch schon irgendwie durchschlagen, bis ich wieder komme, ja, bis das geregelt ist. Das klappt nicht. Und das ist ja genau das, was uns so aufregt, im Grunde auch dieses zynische Vorgehen, was hier folgt. Keiner kann was dafür, tut uns schrecklich leid. Wir wollen das eigentlich auch nicht. Total anonymisiert, irgendeiner war es plötzlich. Jetzt muss die Stadt Ulm eben den Kopf hinhalten, wobei es irgendwo eine Weisung ist. Und dieser Zynismus, dass man jetzt eben diese Familie auseinanderreißt, eine Regierung, die sie christlich grün nennt, dass die solche Dinge durchsetzt, das geht mir schon sehr auf die Nerven.
Es tun sich da himmelschreiende Ungerechtigkeiten auf. Sind die jetzt wirklich so gewollt oder sind es ja Versehen bei der Gesetzgebung, bei Verordnungsgebung?
Die sind gewollt. Gibt's keine Debatte.
Und was kann man politisch oder was kann jeder Mensch sozusagen tun, um solche Dinge wieder zu ändern, damit es wieder auf humane Grundsätze zurückgeführt werden kann?
Das ist eine schwierige Frage.
Wir haben es ja jetzt versucht mit der Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben es ja versucht, gell? Und geben da auch noch nicht auf. Nur hier bei der konkreten Familie, da läuft uns halt die Zeit fort. Aber ich hoffe, deshalb sitzen wir hier auch und so, wir wollen, dass diese Dinge halt bekannt werden.
Den Weg zum Gericht wird man vielleicht schon deshalb machen müssen, um Fristen nicht...
Wir werden es versuchen.
Damit da nichts verfristet.
Wir haben noch 6 Wochen etwa und müssen unter Umständen durch 2 oder 3 Instanzen.
Es gibt ja viele Familien, da geht zunächst mal ein Familienmitglied, häufig der Vater, raus aus dem betroffenen Land und flüchtet und versucht woanders ein klein wenig einen Anker zu setzen. Von daher war ja diese Variante, die Sie angesprochen haben, Herr Kess, eventuell, dass ein Elternteil jetzt herkommt, um vielleicht einen Fuß in die Tür zu bekommen, vielleicht doch eine Variante, um alle Chancen zu wahren, wenigstens das.
Ja, wenn es das Recht auf Familiennachzug noch gäbe innerhalb kürzester Zeit. Aber dem Vater zu sagen, dass wenn du Pech hast, läuft es im März 2018. dann ist es für viele schon zu viel. Ich habe ja viele syrische Flüchtlinge. Sie sollten mal die Väter erleben, wie die und die Ehemänner, wie die Nerven verlieren, wenn wir denen sagen, Leute, das kann dauern. Ja, dann sind die mit den Nerven runter und die wissen, da fallen Bomben, ja, die gibt es Krieg und so. Und also, die sitzen hier, das ist ganz schrecklich, denen geht es gut, gell, im Grunde materiell, gell, sie sind anerkannt und es geht nicht voran. Ja.
Das, und in unserem Fall hat ja die Stadt Ulm eben in Person des Oberbürgermeisters schon gesagt, dass das nicht erfolgversprechend ist, dass jetzt jemand kommt, weil eben das 18. Lebensjahr erreicht ist. Und er hat sogar geschrieben jetzt in der letzten Ablehnung, dass damit die Eltern ausreisepflichtig wären. Wobei, dann könnten sie natürlich Asylantrag stellen, aber das würde ihnen nicht zu ihren Kindern verhelfen. Und das wollen sie eben nicht.
Ja. Also für den Moment etwas Ratlosigkeit bei Ihnen. Ehe wir unseren nächsten Gesprächsabschnitt beginnen, wollen wir wieder ein bisschen Musik machen. Musik, die, ja, eine ganz tolle Zusammenarbeit zwischen, sagen wir mal, Afroamerikaner oder einfach zwischen Farbig und Weiß uns bringt. Banjo Nicaroo und Western Scorches. Giacomo. Nach Giacomo war Dan Seals an der Grenze unterwegs in einer Border Town und hat einen Grenzpolizisten beobachtet, der viele Jahre lang die Grenze eben gesichert hat, bis er gemerkt hat, wie unsinnig seine Arbeit eigentlich ist. Und dann hat er sich umgedreht und die Leute konnten einreisen. Radio Free FM, die Plattform. Wir haben den Flüchtlingsrat Ulm-Alb-Donau-Kreis e.V. zu Gast, Herr Peter Oesterle. Ihr Patenkind, mittlerweile 17, ist jetzt in der Situation, dass noch niemand sich umgedreht hat und ihn, ja gut, er selber hat hier das Bleiberecht im Moment, aber seine gesamte Familie nicht. Ihre Hoffnung war, dass jemand sozusagen umdreht und dieser Familie den Weg nach Deutschland öffnen würde. Im Moment sieht's da gar nicht so gut aus. Wie gehen Sie ganz konkret mit dieser Situation um und was sind Ihre nächsten Schritte?
Ja, das ist richtig. Also nachdem wir begriffen hatten, dass das also kein Irrtum ist, sondern dass diese ablehnende Haltung wirklich besteht und auch aufrechterhalten wird, haben wir eben trotzdem immer noch die Hoffnung gehabt, da jetzt was bewegen zu können und dass eben doch jemand aufsteht und sagt, ja, wir finden das nicht richtig, dass die Kinder alleine zurückbleiben sollen, sondern dass jemand sagt, ja, jetzt machen wir den Schritt und erteilen die Visa. Und ich hatte das eigentlich von der Stadt Ulm erhofft, zumal diese Weisung vom Staatsministerium und vom Innenministerium, das haben die ja eigentlich nicht aufrechterhalten, das haben die nie öffentlich gesagt, sondern die haben immer gesagt, nein, Ulm ist zuständig. Und dann hatte ich gedacht, naja, wenn die einen das gar nicht so streng sehen, dann könnten doch die anderen mal sagen, na gut, dann ist eben keine so strenge Weisung, dann machen wir es eben. Und darauf haben wir die ganze Zeit gehofft und darauf hoffe ich natürlich immer noch etwas. Aber wenn das nicht geschieht, dann ja, bleibt uns noch der rechtliche Schritt und sonst eigentlich keine große Alternative.
Der zweite Bruder sozusagen kommt jetzt in das Alter, wo auch er Gefahr läuft, vom Assad-Regime eingezogen zu werden oder von irgendeiner Miliz engagiert, in Anführungszeichen,
ja,
zu werden.
Ja, ist 15 Jahre und das
Wie geht
das
er damit um? Kann er eventuell einfach auf eigene Faust fliehen? Wäre das eine Option?
Also da kann ich nur mutmaßen, da habe ich jetzt keinen direkten Kontakt. Aber im Moment ist es ja so, durch das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei, dass gar nicht viele Flüchtlinge kommen. Also wenn, dann ist es natürlich eine hochriskante Sache. Und das ist zu vermuten, dass es bis in ein Flüchtlingslager in die Türkei schafft und nicht bis nach Ulm.
An dieser Stelle muss sich das christliche Abendland als solches bewähren. An diesem Fall scheint es so zu sein, als würde es irgendwie nicht recht klappen, würde sich nicht als solches bewähren, oder?
Zum christlichen Abendland ja auch der Schutz von Familie gehört. Familie als besonderes Gut und hier wird es mit den Füßen getreten. Aus irgendwelchen ökonomischen Gründen, weil man halt den Flüchtlingsnachzug begrenzen will, arbeitet man jetzt halt mit allen Tricks, die einem da so in einer findigen Verwaltung einfallen.
Und wir haben jetzt ganz konkret gesehen, wie das dann aussieht, was für eine Familie das bedeuten kann. Wie schrecklich und wie grausam das ist. Der Flüchtlingsrat Ulm-Alb-Donau-Kreis e.V. ist unser Gast und wir wollen die Sendung beenden mit dem Hinweis, wie kann man sich denn an den Flüchtlingsrat wenden? Vielleicht kann man mitarbeiten oder kann man spenden oder irgendwas. Was gibt's da eventuell noch zu sagen?
Also da gibt es natürlich ganz viele Wege und auch wenn das jetzt heute in der Sendung so ein bisschen negativ rübergekommen ist, ist die Arbeit eigentlich sehr erfüllend und macht Spaß und ich kann das nur empfehlen, für einen jungen Menschen eine Patenschaft zu übernehmen oder auch eine Familienbegleitung zu machen. Also das sind Sachen, wo man sich nicht Tage und Wochen lang engagieren muss, wo auch kurze Kontakte immer mal wieder sinnvoll sind. Also da gibt es Ansprechpartner bei uns im Flüchtlingsrat, wie man Kontakt aufnehmen kann. Da gibt es Familien, die noch Paten suchen und die Unterstützung brauchen bei Arztgängen, bei Behördengängen, bei Wohnungssuche oder auch bei kleineren Sachen, Beschaffung eines Fahrrades. Also da gibt es in ganz vielen verschiedenen Ausprägungen die Möglichkeit zu unterstützen. Natürlich kann man auch Mitglied werden im Flüchtlingsrat. Also der Flüchtlingsrat sucht weiter natürlich Mitglieder. Da muss man nicht super aktiv sein, sondern da kann man auch spenden oder man kann sich nur an den Sitzungen beteiligen. Also gibt es auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten.
Die kleinen Dinge des Alltags, die bleiben natürlich erhalten. Die muss man immer machen, die kann man immer machen. Und ich glaube, das befriedigt auch ein bisschen, wenn man sieht, dass man da wirklich helfen kann und zusammenhalten kann.
Was mich an der Flüchtlingsarbeit halt auch so fasziniert, ist gelebte Weltgeschichte. Man erlebt eben nicht mehr nur aus der Zeitung den Krieg, sondern man erlebt ihn mit Menschen, die das wirklich erlebt haben. Das ist eine ganz andere Erfahrung dieser Geschichte. Auch aus Afghanistan haben wir Flüchtlinge. Man erlebt einfach, die Leute erzählen einem, was sie erlebt haben. Das ist was ganz anderes, als wenn man es abstrakt in der Zeitung liest. Deshalb ist es für jeden, der da dabei ist, schon eine tiefe Erfahrung auch.
Den Flüchtlingen ein Gesicht geben, kann man im Radio schlecht, aber so ähnlich haben wir es, glaube ich, gemacht heute in dieser Plattformsendung, Herr Oesterle. Herr Käs, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie die Zeit gefunden haben, uns dieses Schicksal zu schildern, uns ein bisschen zum Nachdenken anzuregen. Mhm. Vielleicht haben Sie jetzt beide noch einen persönlichen Wunsch an die Hörer.
Persönlichen Wunsch habe ich nicht, aber ich wollte sagen, dass man am besten Kontakt aufnimmt über die Homepage vom Flüchtlingsrat, also die ist leicht zu finden und da kann man dann auch immer sehen, wann eine nächste Veranstaltung oder nächste Sitzung ist und da sind Gäste jederzeit willkommen.
Herr Gess, noch von Ihnen vielleicht ein Schlusswort?
Oh, ich denke, ich hatte es vorhin schon gesagt. Ja, ich denke auch, das ist einfach, die Leute sollten nicht so passiv sein, sondern sie sollten mitarbeiten. Es bringt einem was, gerade auch jetzt in diesem Fall wäre es natürlich gut, wenn die Leute sich melden würden und sagen würden, wir sind ja nicht einverstanden. Es gibt den Ministerpräsidenten, es gibt den Oberbürgermeister, es gibt die Zeitung, die auch mehrere Artikel gebracht hat. Man könnte sich da auch melden, gell, und sich auch beschweren.
Ich wünsche jedenfalls Ihnen viel Erfolg mit der Sache und der Familie. Alles Gute für die Zukunft und hoffentlich doch ein baldiges, gutes Ende gemeinsam in Frieden und Freiheit. Das war's in der Plattform. Ich bedanke mich fürs Zuhören, Redaktion, Musik, Zusammenstellung und am Mikrofon in der vergangenen Stunde Friedrich Hoog. Danke fürs Zuhören und wir bringen noch ein bisschen Musik aus Nordirland, ein Land, das ja auch viele schwierige Zeiten durchlebt hat. Brendan Monaghan hat in einer Live-Aufnahme mal gesungen über einen Platz, wo er hingehört, wo man hingehört. So einen Platz sucht, glaube ich, jeder flüchtende Mensch auf dieser Welt und es gibt sehr viele davon. Where I Belong, Brendan Monaghan von der CD Today is a Good Day. Wir hoffen das. Free. Brendan Monaghan, Where I Belong. Und wir wollten noch nachtragen, die Website des Flüchtlingsrats Ulm-Alb-Donau-Kreis. Wer also ins Internet gehen möchte, sich wirklich toll informieren möchte über diesen sehr wertvollen Verein. www.flüchtlingsrat-ulm.de ist die Webpräsenz und Flüchtlingsrat mit UE geschrieben.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.